Guten Morgen, schön, dass ihr alle da seid, um diesen Gottesdienst zu feiern. Jetzt habe ich ein Anliegen an euch, ihr müsst jetzt fest mitmachen. Ich sage ein Wort und ihr müsst das laut nachsagen, okay? Happy!
Happy!
Nicht happy, happy!
Happy!
Easter!
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 Happy Easter!
Happy Easter! So, jetzt könnt ihr alle Japanisch. Man kann es auch noch anders sagen. Easter omedetto gozaimasu. Das wäre dann. Aber Easter ist Japanisch. Okay, ich bete noch zu Beginn. Ja, Herr Jesus, wir danken dir, dass wir heute diesen Tag feiern dürfen miteinander. Dass du in diese Welt gekommen bist. Dass du am Kreuz gelitten hast, gestorben bist, begraben wurdest, dass du am dritten Tag wieder auferstanden bist, dass wir das feiern dürfen heute und uns daran erinnern dürfen, dass das nicht nur eine Sage ist oder eine Erzählung oder ein Gedanke oder eine Idee, sondern dass es wirklich geschehen ist. Danke dir für diese Zeit jetzt miteinander, dass wir das uns ganz neu wieder ins Bewusstsein rufen dürfen. Wir loben und preisen dich dafür. Amen. Ja, es ist Ostern, Jesus Christus ist auferstanden. Ich habe auch diesmal wieder KI gefragt, was ist das größte Ereignis, das es in der ganzen Menschheitsgeschichte je gegeben hat. Und die Antwort kann man sich natürlich vorstellen. Es gibt keine einheitliche Antwort. Ne? Das gibt natürlich verschiedene Ideen und so, je nachdem. Und dann, das war die Antwort. Ne? Viele Historiker sagen, die Erfindung des Feuers oder die Erfindung der Schrift. Und dann unten kommt dann an dritter Stelle die Geburt Jesu Christi und dann noch die Entdeckung Amerikas. Spannend. Und weil KI mich langsam kennt, ich habe das installiert auf dem PC und habe das ein bisschen trainiert, was ich gerne für Ideen habe und so, kam dann noch das als Zusatz. Angesichts ihres biblischen Interessen und so, ist wahrscheinlich dann eben für Sie das Ereignis, dass Jesus Christus auferstanden ist, das größte Ereignis auf der ganzen Welt. Und das hat mich noch recht interessant gedünkt, ne, dass KI irgendwie so ganz persönlich auf mich eingehen will. Also, ja, KI hat seine Grenzen, aber man kann es dennoch einigermaßen benutzen. Die Bibel, was sagt die Bibel dazu? Wir möchten nach dem Text aus Lukas 24, die Verse 1 bis 8 und dann noch anhängend auch 9 bis 12 miteinander lesen. Am ersten Tag der Woche aber kamen sie noch im Morgengrauen zum Grab und brachten die wohlriechenden Öle mit, die sie zubereitet hatten. Jetzt die Frage, wer ist sie?
Frauen.
Genau. Und die Frauen, die mit ihm aus Galiläa kamen, das ist dann im Kapitel 23, die letzten beiden Verse. Die Frauen, die mit ihm aus Galiläa gekommen waren, folgten ihm. Sie sahen das Grab und sahen, wie sein Leichnam beigesetzt wurde. Dann kehrten sie heim und bereiteten wohlriechende Öle und Salben zu. Und am Sabbat ruhten sie, wie das Gesetz es vorschrieb. Und dann gehen wir wieder zurück nach Kapitel 24, die Verse 2 fortfolgende. Da fanden sie den Stein weggewälzt vom Grab. Als sie aber hineingingen, fanden sie den Leichnam des Herrn Jesus nicht. Und es geschah, während sie ratlos dastanden, dass auf einmal zwei Männer in blitzendem Gewand zu ihnen traten. Voller Furcht neigten sie das Gesicht zur Erde und die Männer sagten zu ihnen: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferweckt worden. Denkt daran, wie er zu euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war. Der Menschensohn muss in die Hände von sündigen Menschen ausgeliefert werden und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Da erinnerten sie sich an seine Worte. Und sie kehrten vom Grab zurück und berichteten alles den Elfen und allen anderen. Es waren dies Maria aus Magdala und Johanna und Maria, die Mutter des Jakobus, und die anderen Frauen, die mit ihnen waren. Sie sagten es den Aposteln, denen aber erschienen diese Worte wie leeres Geschwätz, und sie glaubten ihnen nicht. Petrus aber stand auf und eilte zum Grab, und als er sich hineinbückte, sieht er nur die Leinentücher, und er ging nach Hause voller Verwunderung über das, was geschehen war. Das ist die Geschichte, wie Lukas sie erzählt. Und wir wissen ja jetzt seit Donnerstag, dass es 4 Berichte gibt über die Auferstehung von Jesus. Es gibt Johannes, das Evangelium nach Johannes, und dann gibt es Markus, Matthäus und Lukas, die 3 Synoptiker, die diese Geschichte auch erzählen. Das Ostergeschehen wird in 4 verschiedenen Berichten erzählt, also 4 verschiedene Leute erzählen diese Geschichte auf ihre Weise. Es gibt keine abgestimmten Sätze oder Formulierungen, wenn man das so übersichtlich, man kann es ein bisschen besser lesen als die Seiten am Donnerstag. Das sind nur 3, die Berichte von den Synoptikern. Und überall gibt es eine gewisse Ähnlichkeit, aber es gibt auch Unterschiede. Es gibt Sachen, die der eine erwähnt sie, der andere lässt sie aus. Und nur schon bei den Namen der Frauen gibt es Unterschiede. Matthäus sagt nur Maria aus Magdala, und dann bei Markus kommt noch die Salome dazu und bei Lukas dann noch die Johanna, genau. Aber der Lukas, er sagt auch, dass es noch andere Frauen gegeben hat. Also es ist nicht nur diese 3 oder 4 Frauen, sondern es gab wahrscheinlich eine ganze Gruppe von Frauen, die Jesus nachgefolgt sind, von Galiläa bis nach Jerusalem. Sie haben die Kreuzigung miterlebt, sie haben zugeschaut und sie haben auch nachher genau beobachtet, wo man den Leichnam beerdigte, und haben dann sich aufgemacht, haben Salben gekauft, haben das vorbereitet, wahrscheinlich Aloe und Myrrhe, und dann das gemischt. Und dann kam der Sabbat und den ließen sie dann vorbeigehen, weil das war ein Feiertag, da darf man nicht arbeiten. Und sind dann am frühen Morgen vom Sonntag, also am Tag nach dem Sabbat, zum Grab gegangen und wollten den Leichnam Jesu einbalsamieren. Jeder Evangelist, jedes Evangelium hat seine eigene Botschaft. Und ich glaube, dass der Lukas eine ganz bestimmte Botschaft hat. Eigentlich alle 3 Evangelisten, sie erwähnen immer die Frauen. Und eine Frau kommt immer an erster Stelle, die Maria aus Magdala oder die Maria Magdalena. Und dann der 2. Punkt ist für alle wichtig: Christus ist auferstanden. Und er ist nicht nur auferstanden, er ist der Lebendige. Und dann bei Lukas ganz besonders kommt dazu, dass die Männer in den glänzenden Gewändern die Frauen darauf aufmerksam gemacht haben, dass Jesus ja das schon vorausgesagt habe, und sie erinnerten sich. Sie hatten das total vergessen und jetzt erinnerten sie sich daran. Das ist die Botschaft, die Lukas weitergeben möchte. Man hat damals nicht alle Leute einbalsamiert. Das war nicht gang und gäbe. Es gab viele Leute, die haben sich einfach beerdigen lassen, ganz normal. Aber berühmte Leute oder Leute, denen man besondere Ehrung zuweisen wollte, die wurden einbalsamiert. Und wir wissen, dass Jesus auch schon einbalsamiert wurde durch Josef von Arimathäa und auch von Nikodemus, wahrscheinlich gleich nachdem er gestorben war. Und dann einen Tag später oder am übernächsten Tag dann die Frauen mit ihren Ölen. Wenn man jemanden einbalsamiert hat, dann hat das etwa 40 Tage lang gedauert, musste man wahrscheinlich regelmäßig immer wieder einbalsamieren. Und das Öl zubereiten, das durfte man am Sabbat machen. Und man hätte auch am Sabbat den Leichnam einbalsamieren dürfen, aber man hätte ihn nicht bewegen dürfen. Das wäre dann eben Störung der Sabbatruhe gewesen. Und darum haben sie den Sabbat vorbeistreichen lassen und wollten dann am nächsten Tag hingehen. Die Frauen, die waren total überzeugt, Jesus ist tot. Es ist vorbei. Sie haben viel Geld in die Hand genommen, um diese Öle zu kaufen und wollten Jesus einbalsamieren. Für sie war die Sache jetzt vorbei mit Jesus. Aber sie liebten ihn, auch nach dem Tod noch, und sie wollten ihm eine Ehrerweisung erzeugen. Und dann kommen sie zum Grab und das Grab war leer. Der Stein war weggerollt, sie schauten hinein und sie fanden niemanden im Grab. In einem anderen Evangelium wird berichtet, dass sie sich noch überlegt haben, ja, wie machen wir das mit dem Stein? Der ist riesengroß, wahrscheinlich noch größer als dieser hier und hat wahrscheinlich nicht so eine schöne Eisenbeschlagung rundherum, dass er ein bisschen ruhiger rollt. Es war ein ziemlich großer Kloben vom Stein. Und dann wissen wir ja auch, dass das Grab bewacht worden ist. Also da standen Wachen vor dem Grab. Und die Frauen, die kommen zum Grab und möchten Jesus eine Ehre erweisen. Interessant ist, dass von den Jüngern kein Wort erwähnt wird. Die sind irgendwo in Jerusalem, in einem Zimmer, die Türen zugeschlossen. Sie haben sich verschanzt, sie hatten Angst vor der Öffentlichkeit. Und ja, man weiß ja, Petrus, der wurde dreimal angesprochen, erkannt. Und die Jünger dachten, ja, wir sind so bekannt, also das hat keinen Wert, wir gehen jetzt nicht in die Stadt, das macht nur Probleme und könnte uns schaden. Und die Frauen, die springen in die Bresche und sie kaufen Salben und Öle und gehen dann zum Grab, egal ob jetzt da Wachen stehen oder nicht. Egal, was für Probleme da vielleicht kommen könnten. Sie gehen und finden aber das Grab leer. Und die Wachen sind wahrscheinlich schon bei den Hohepriestern und klagen, dass sie irgendwie vom Blitz getroffen wurden und plötzlich war Jesus weg und weiß nicht was. Das haben die Frauen gar nicht mitbekommen. Und sie kommen zum Grab und sie sehen, da ist niemand mehr da. Und das ist sehr eine wichtige Feststellung. Das Grab ist offen, der Leichnam ist weg. Und wie wir nachher sehen, bei Petrus sind nur noch die Tücher da, in denen Jesus eingewickelt war. Interessant ist auch, dass das Sterben von Jesus, das hat jeder gesehen. Die ganze Welt war da, oder die ganze damalige Welt in Jerusalem war versammelt und hat das Sterben von Jesus miterlebt. Und seine Auferstehung hat niemand gesehen, nur die Engel Gottes. Niemand hat das gesehen. Gott wirkt auf mysteriöse Art und Weise. Wenn ich Gott gewesen wäre, hätte ich das umgekehrt gemacht. Oder mindestens gleich die Kreuzigung, der Tod von Jesus öffentlich und dann auch die Auferstehung. Da, ich bin wieder da. Das hätte doch Eindruck gemacht. Aber Gott hat einen anderen Weg gewählt. Und er ist nicht unbedeutsam. Jesus ist auferstanden. Und da gibt es ja auch ganz verschiedene Ideen, wie das geschehen sein könnte. Ja, die Jünger, die waren so begeistert von Jesus, und als der dann weg war im Grab, begraben, das ist die offizielle Art und Weise, wie das mitgeteilt wurde, dass die Jünger Jesus gestohlen haben und dann beiseite geschafft und dann behauptet haben, er sei auferstanden. Aber das hat sich nicht groß durchgesetzt, weil die damalige Welt hätte das wahrscheinlich viel mehr aufgenommen und auch weitergegeben, wenn das wirklich so gewesen wäre. Aber in der heutigen Zeit, wo wir sehr wissenschaftlich denken, wo wir sehr, sehr auf die Naturgesetze achten, kommen ganz andere Vorstellungen zum Vorschein. Ja, die Jünger, die hatten Jesus so geschätzt und geliebt, dass sie nachher einfach sagten, er lebt in unseren Herzen weiter. Da ist er wirklich da. Und solche Gedanken, die kommen auch heute immer wieder auch bei Theologen hoch, dass man sagt, ja, das war nicht wirklich so, das war nicht wirklich so. Das ist irgendwie einfach anders zu verstehen oder anders zu deuten. Er ist nicht wirklich auferstanden in Leib und Leben, sondern einfach so in den Vorstellungen der Menschen lebt er weiter. Oder es gibt auch Leute, die sagen, ja, die Evangelisten, die haben einfach da so eine Geschichte zusammengebraut und behauptet, dass er auferstanden sei, und dabei stimmt es gar nicht. Also Jesus ist nicht einfach nur im Geist auferstanden, sondern wirklich mit Leib und Seele. Obwohl, dass er einen anderen Leib hatte, als wir ihn haben, aber wir wissen, er konnte in geschlossene Räume eindringen oder eintreten, er konnte essen, man konnte ihn berühren. Es war ein ganz spezieller Körper, den er hatte, einen Auferstehungskörper. Das verstehen wir alles nicht so genau, wie das wirklich gewesen ist. Aber es ist so, dass er auferstanden ist und die Jünger konnten ihn wirklich erleben und sehen. Und es ist nicht nur einfach eine Illusion gewesen, ein Traum oder irgend sowas, eine Fata Morgana, sondern Jesus ist wirklich auferstanden von den Toten. Für mich ist auch immer interessant zu sehen, wer die ersten Zeugen vom Auferstandenen waren. Und auch da kommt wieder die Maria Magdala zum Vorschein. Eine Frau, ja, wo heute auch viele Ideen gesponnen werden, was die Beziehung gewesen sein muss zu Jesus. Aber Menschen, die für die Liebe einfach nur Erotik ist oder irgend sowas Menschliches, die haben natürlich keine Grenzen in der Fantasie, wie das gelaufen sein könnte. Aber Jesus hat diese Frau befreit von Dämonen und sie hatte seit da eine enge Beziehung zu ihm und ist ihm nachgefolgt, überall hin, wo er auch gewesen ist. Es wird ja oft nie genau beschrieben, wie viele Jünger Jesus wirklich hatte. Waren das alles nur Männer oder nur auch Frauen? Und ich nehme an, das waren Männer und Frauen, die ihm nachgefolgt sind. Es gab die Gruppe von den Zwölfen, aber es gab auch Frauen, die mitgefolgt sind. Und dann gibt es eine Gruppe, und wenn 72 und dann bei Paulus sogar über 500 Jünger, die Jesus gesehen haben. Also es gibt eine ganz große Zahl von Menschen, die Jesus nachgefolgt sind, mal enger, mal weniger, aber das spielt ja absolut keine Rolle. Aber Jesus hatte immer eine Gruppe von Menschen um sich herum. Und bei den Frauen musste er natürlich auch von der sozialen Stellung her ein bisschen aufpassen. Das war damals eine andere Gesellschaft wie heute. Da spielt es ja keine Rolle, wenn ein Mann und eine Frau miteinander reden oder so. Und das war früher ein bisschen anders. Aber dennoch sehen wir im Leben von Jesus, dass er immer sehr gute Beziehungen gehabt hat mit Frauen und dass er nie irgendwie auf eine Frau herabgesehen hätte oder irgendwie eine Frau anders behandelt hätte als einen Mann. Und diese Maria Magdala hatte wahrscheinlich eine ganz freundschaftliche Beziehung mit Jesus und er hat ja auch sie immer wieder angeschaut und ihr irgendwie das Bewusstsein gegeben, du bist wertvoll. Und diese Frau ist die erste Zeugin, die nicht nur den Auferstandenen sieht, sondern auch den Auftrag bekommt, den Jüngern, die in ihrem geschlossenen Raum, abgeschieden von der Welt, sich da in ihrer Blase befinden, zu gehen und denen zu sagen, der Herr ist auferstanden. Und natürlich, wenn die Frau das sagt, dann muss der Mann zuerst einmal dreimal schlucken und denken, ja, das ist Frauengeschwätz, das kann nicht so sein. Und das haben die Jünger ja auch gemacht. Sie haben gedacht, ja, das ist leeres Geschwätz, was die da sagt. Die hat wahrscheinlich wieder so ein Delirium gehabt oder eine Fata Morgana gesehen oder irgend sowas. Das kann nicht sein. Und Petrus springt dann zum Grab und schaut hinein und ist verwundert. Mensch, was ist denn da passiert? Der Leib ist weg, also muss irgendetwas dran sein. Aber auch er brauchte noch ein paar Tage vielleicht oder sogar die Begegnung mit Jesus, bis er dann auch ja, darauf kam, dass Jesus auferstanden wurde. Für mich ist auch wichtig, dass die Frauen, als sie zum Grab kamen und die Engel ihnen sagten, der Herr ist auferstanden, dass ihnen das Wort, das Jesus schon mal zu ihnen gesagt hat, plötzlich in den Sinn gekommen ist. Wir wissen, in Lukas 9, 28 hat Jesus genau das vorausgesagt, dass er von den Menschen gekreuzigt wird und dass er stirbt und dass er wieder aufersteht. Und hat dreimal mindestens in den Evangelien den Jüngern dies gesagt. Und wenn da steht, die Jünger, den Jüngern gesagt, dann waren wahrscheinlich auch Frauen im Hintergrund irgendwo dabei, die das auch gehört haben. Denn als die Engel das gesagt haben, da erinnerten sie sich wieder daran. Sie hatten es vergessen. Es war so weit weg von ihrem Denken, dass sie die zwei Dinge gar nicht zusammenbringen konnten. Und das ist ja auch oft so in unserem Leben, dass wir Sachen irgendwo im Hinterkopf wissen wir's, aber wir bringen sie jetzt mit der Gegenwart nicht zusammen. Wir denken nicht mal dran, auch wenn wir es noch irgendwie wüssten. Und auch in Johannes Evangelium hat Jesus das genau gesagt, dass sein Leben selber gibt, dass niemand ihm das Leben nehmen kann, sondern dass er es selber gibt von sich aus und dass er es auch wieder nehmen kann. Das ist sein Auftrag vom Vater im Himmel, dass er diese Vollmacht hat. Aber in den Evangelien heißt es dann, er ist auferweckt worden, also er hat sich nicht selber auferweckt, obwohl das für ihn wahrscheinlich auch kein Problem gewesen wäre. Aber Jesus wurde vom Vater auferweckt. Und wenn ich zurückdenke an die Antwort vom KI, Feuer, Schrift, also ich denke, das ist, toppt das ganze Ereignis dann doch noch ein wenig. Dass ein Mensch begraben wurde und wieder aufersteht zum Leben, das ist wahrscheinlich das größte Ereignis, was es geben kann für die Menschheit. Weil wir sind alle gebunden an den Tod. Wir können uns nicht befreien davon. Egal wie die Medizin fortschreitet oder auch, dass man Leichen einfriert und dann vielleicht nach 100 Jahren wieder auftaut und dann versucht, dass man irgendwie die Medizin dann so weit fortgeschritten ist, dass man ewiges Leben haben kann in der Welt. Alles sind Versuche des Menschen, den Tod zu besiegen. Und niemand hat es geschafft bis jetzt und wird es wahrscheinlich auch nicht schaffen oder ganz sicher nicht schaffen. Aber Jesus, der Sohn Gottes, er hat es geschafft. Er hat den Tod besiegt. Er steht über dem Tod und er hat die, ja, wie wir es auch gesungen haben, die Schlüssel der Hölle und des Todes. Nichts, gar nichts kann ihn mehr irgendwie von dieser Macht, Allmacht wegbringen. Und er hat gesagt, dass all das, was er errungen hat durch seinen Tod, dass er das nicht einfach nur für sich behält, sondern dass er das uns schenken will, dass er das mit uns teilen möchte. Er hat uns gesagt, dass er, wenn wir diesen Tod, den er für uns gelitten hat, und diese Auferstehung, die er für uns getan hat, wenn wir das im Glauben annehmen, werden wir genauso in diesen Zustand versetzt, wie er ist. Wir haben ewiges Leben. Auch wenn unser leiblicher Körper mal zerfällt und in die Erde zurückkehrt, unser Menschsein, unsere Person, die wird bei Gott sein. Und das ist nicht einfach nur Geschwafel oder ja, eine schöne Idee, weil ja jeder Mensch, welche Religion auch immer, irgendwie denkt, dass es nach dem Tod weitergehen sollte. Es wäre schade, wenn es einfach fertig ist. Aber die Antwort, die die Bibel gibt auf diese Frage, ist die beste und die eindeutigste. Und auch die Jünger, wenn man die Jünger dann sieht, wie sie gewachsen sind an diesem Ereignis, sie haben nicht nur irgendwie ja, weiter gewurstelt, sondern sie haben wirklich eine Kehrtwende gemacht in ihrem Leben. Sie waren angstvoll, sie haben sich versteckt vor der Öffentlichkeit und als sie den auferstandenen Jesus erlebt haben, dann wurden sie zu mutigen Zeugen und haben selbst ihr ganzes Leben aufs Spiel gesetzt. Es war plötzlich, vorhin hatten sie Angst, dass sie irgendwie vielleicht umgebracht würden und dann plötzlich spielt das keine Rolle mehr. Und wenn jemand einfach nur an eine Fabel glaubt und dafür sein Leben einsetzt, das gibt es wohl nicht. Die Jünger waren felsenfest überzeugt, dass Jesus auferstanden ist und dass es eine Tatsache ist, dass er lebt. Und dafür konnten sie getrost ihr Leben aufs Spiel setzen. Was bedeutet das nun für uns? Also ich denke, dass viele Menschen gibt, die ganz verschiedene ja, Deutungsweisen geben über den Tod Jesu und die Auferstehung. Aber ich denke, dass wenn wir die Evangelien lesen und schauen, wie kurz und knapp, ohne große Umschweife, die Jünger das berichtet haben, die damaligen Menschen, wenn man zum Beispiel das Thomas-Evangelium oder das Jakobus-Evangelium liest oder so, das ist alles ausgeschweift und übertrieben und mit viel Fantasie berichtet aus dem Leben Jesu. Und natürlich sind viele Menschen, die ja auf Sensation aus sind, sind natürlich begeistert von diesen Büchern. Aber das hat nichts zu tun mit dem, was die Evangelisten berichten. Die sind so knapp, so ehrlich. Der eine sagt vielleicht das ein bisschen anders, der andere dieses ein bisschen anders, aber das spielt ja keine Rolle. Im Grunde sind alle genau deckungsgleich und alle berichten vom gleichen Ereignis. Und wenn wir das so sehen, dann dürfen wir annehmen, dass es wirklich oder glauben, dass es wahr ist, was sie berichtet haben. Und je offener das Menschen fragen, wie das wirklich gewesen ist, desto eher werden sie auch geführt werden, dass das wirklich Wahrheit ist. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Buch schon mal gesehen habt. Das ist ein Kriminalbeamter, ein Amerikaner, Mordkommission. Und er hat vor allem Cold Cases hat er recherchiert. Also das sind Mordfälle, die vielleicht vor 20, 30 Jahren passiert sind und da man, wo man fast nichts mehr hat, wie man das nachweisen kann oder wie man das herausfinden kann, wer der wirkliche Täter ist. Und der war 35 Jahre lang Atheist und dann hat er gedacht, gut, jetzt gehe ich mal an die Bibel, wie ich an einen Cold Case Mord gehen würde. Und ist zum Glauben gekommen. Und ist nur einer von vielen, die wirklich ehrlich gefragt haben, was ist wirklich dahinter und dann zum Glauben gekommen sind. Ex Libris, etwa 22 Stutz. Aber man kann es auch online, also wenn ihr dann Warner Wallace sucht bei YouTube, der hat viele Videos, wo er das erklärt, wie er das angegangen hat und so. Also wir müssen nicht nur einfach blind glauben, es gibt wirklich Punkte, wo wir ganz stolz darauf hinweisen können, dass was wir glauben, dass das nicht nur einfach ein Märchen ist. Was uns auch hilft, ist natürlich, dass wir diesen auferstandenen Jesus wirklich erleben können im Leben. Er ist heute genauso lebendig, er ist heute genauso gegenwärtig wie damals. Wir können ihn erleben in unserem Alltag. Er ist der Lebendige. Und die Engel haben das nicht einfach nur so gesagt, weil sie hätten auch gesagt, er ist lebendig, aber er ist der Lebendige. Und das ist der Ausdruck im Alten Testament für Gott, der Lebendige. Es gibt nur einer, der lebendig ist, der Lebendige, das ist Gott. Und diesen Jesus dürfen wir erleben in unserem Alltag. Und wir dürfen sehen, dass er auch heute noch lebt, dass er in unserem Leben wirken kann und wirken will. Manchmal nicht so, wie wir es gern hätten, manchmal ein bisschen anders, als wir uns das vorstellen. Aber wir können ihn erleben in unserem Alltag. Und das Zweite, was auch wichtig ist, oder das Dritte, ist, dass wie die Frauen sich daran erinnert haben, was Jesus mal gesagt hat, dass auch wir uns sattelfest machen in dem, was Jesus gesagt hat, was die Bibel sagt. Wenn wir es nicht wissen, können wir uns auch nicht daran erinnern. Aber wenn wir es wissen oder gewusst haben mal, dann können wir uns daran erinnern. Dann können wir uns auch gegenseitig daran erinnern. Wenn jemand sagt, du weißt doch, das steht, oder? Dann kann man sagen, ja, eigentlich stimmt's, ich habe es ja mal gelesen. Und kann das wieder aus der hinteren Schublade hervornehmen. Das ist die Möglichkeit, wie wir Jesus erleben können. Wenn wir seinen Verheißungen folgen, wenn wir seine Prophezeiungen, was er angesagt hat, wenn wir das ernst nehmen, wenn wir uns das immer wieder gegenseitig in Erinnerung rufen und auch vor allem immer wieder in Erinnerung rufen, er lebt, auch wenn wir ihn nicht spüren, auch wenn wir ihn nicht sehen. Das ist ja oft auch für uns Christen eine große Herausforderung, dass wir Probleme haben, dass wir Schwierigkeiten haben in unserem Leben, wo wir sagen, ach, wo ist Gott? Ich sehe ihn nicht, ich spüre ihn nicht. Aber Gott ist nicht ein Gott der Gefühle, sondern er ist ein Gott der Gegenwart. Und er ist ein Gott, der eingreifen möchte in unserem Leben und uns beistehen möchte in allem, was wir durchmachen. Und das ist etwas, was wertvoller ist als alles andere, was sonst Religionen verheißen oder ja, dass man sich aus sich selber heraus helfen muss, sich selber irgendwie zum Nirvana hin bewegen soll. Das hilft alles nichts. Aber Jesus Christus, der auferstandene und heute lebende Gott, er kann uns leiten, er kann uns führen, er kann uns retten, er kann uns vom Tod erlösen. Und er kann uns das ewige Leben schenken und er hat es auch geschenkt. Das dürfen wir heute an diesem Ostertag miteinander feiern, dass er lebt und auch heute noch lebt und in uns lebt. Und dass wir das auch in dieser Welt offensichtlich darstellen dürfen als Christen, als Zeugen seiner Auferstehung. Amen.